Gut, springen wir rein. Heute die geometrischen Transformationen. Nochmal, wir haben uns verschiedene Repräsentationen angeschaut. Wir haben uns das digitale Bild angeschaut. Wir haben uns die Grafikebene, die Geometrie- und Merkmalsebene angeschaut. Und dazwischen liegt das Rendering. Und über das Rendering wollen wir sprechen. Und eine der wichtigen Operationen beim Rendering sind die geometrischen Transformationen. Geometrische Transformationen sind also eine ganze Menge verschiedener, sind ein Platzieren von Objekten, und diese Objekte sind, wie wir eben schon besprochen haben, im Wesentlichen Dreiecke. Also ich positioniere eins, ich drehe ein Dreieck, zum Beispiel so, dann ist das ein bisschen gedreht, also das so ein bisschen gedreht. Also rotieren nennen wir das. Ich skaliere es, mache es größer und so weiter. Und genau diese geometrischen Transformationen, die wir zum Rendering brauchen, die wollen wir betrachten. Noch einmal zum Rendering. Es gibt keinen adäquaten deutschen Begriff dazu. Wir benutzen deshalb den englischen Begriff. Und fachhistorisch tauchte das eben 1968 auf, aber noch im Sinne von malen, zeichnen. Also Apple meinte, das Rendering ist die Tätigkeit, schöne Bilder zu erzeugen. Und das wollte er mit Hilfe des Computers machen, um so auch nicht so ganz so talentierten Leuten es zu ermöglichen, das zu tun. Wir betrachten es heute natürlich ein bisschen technischer. Und da sagen wir einfach, es ist der Prozess der Umwandlung von Ausgabeprimitiven in der Geometrie- und Merkmalsebene zu anzeigbaren Bildern. Das sind in unserem Fall dann Pixelbilder, digitale Bilder. Es können aber auch andere Primitive noch sein. Wichtig, das ist der Bereich. Wir befinden uns in der Geometrie- und Merkmalsebene. Und da setzen sich unsere Szenen, das ist das, was wir nennen, weil es ein Bild beschreibt, setzen sich zusammen aus einem Ensemble von geometrischen Objekten, zum Beispiel Dreiecken, wie hier gezeichnet, wie da gezeichnet, ziemlich viele. Eine Vorstellung, wie viele wir da heute in, sagen wir mal, guten Computergrafiken haben. Wie viele Dreiecke? 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen. Jetzt denken Sie einfach mal daran, Sie müssten aus Dreiecken ein Fahrrad zusammensetzen. Fahrrad ist ja kein besonders spannendes Objekt. Denken Sie daran, dass Sie jede Speiche, diese runde Speiche aus kleinen ebenen Dreiecken modellieren müssten. Ratzfatz kommen Sie zu Millionen von Dreiecken. Also 10 Millionen ist gar keine Größenordnung. Und damit macht es Sinn, diese Schritte, die dann nötig sind, auch möglichst effizient zu machen und da sich darüber zu unterhalten. Ja, tatsächlich können Sie ein ganzes Fahrrad eben auch aus Dreiecken modellieren, und das wird auch heute gemacht. Dazu, zu jedem Dreieck, gibt es dann Attribute wie Farbe, bestimmte weitere Attribute wie Textur, also ist es glatt oder ist es irgendwie rau, geometrisch rau, weitere Parameter von Beleuchtungsmodellen, die werden wir noch sehen, und last not least auch Betrachtungsbedingungen. Steht das Fahrrad im Nebel oder steht es klar vor Ihnen und all diese Sachen? Das werden wir dann im Laufe der Veranstaltung sehen. Und wichtig für uns sind unter anderem auch das geometrische Transformieren. Denn wenn wir so Objekte zusammengesetzt haben, aus Dreiecken, oft dann in solchen Polygonnetzen, was weiß ich, so zum Beispiel, dann wollen wir die daraus entstandenen Objekte skalieren, größer und kleiner machen. Wir wollen sie positionieren in einer Szene, also in ein großes Weltkoordinatensystem, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, positionieren, sagen, da liegt das drin, und zwar an dieser Stelle. Wir wollen es rotieren, gegebenenfalls, beim Fahrrad ja sehr eindringlich, die Räder sollen sich drehen. Ja, vielleicht wollen wir es auch ein bisschen verändern. Wir wollen dann auch gegebenenfalls interpolieren und dazu brauchen wir einen Mechanismus. Und diesen Mechanismus, die wollen wir heute kennenlernen. Habe ich noch mal mehr zugeschrieben. Das ist eigentlich das Bild, was Sie sich merken sollten. Wir erzeugen in so einem Weltkoordinatensystem X, Y und Z. Was ist das? Ist das ein rechtshändiges oder ist das linkshändig? Das müssen Sie irgendwann im Schlaf können. Das heißt, wenn Sie angetickert werden, rechtshändig oder linkshändig, müssen gar nicht, Sie können Ihre Hand hernehmen, ja. Die ist linkshändig, warum? Okay. So, so, so. Es zeigt in die Tafel rein, ja genau. Deshalb ist es linkshändig. Das Rechtshändige kommt hier heraus. So. Wir unterstellen normalerweise, die Abweichungen davon erklären wir später, ein rechtshändiges System X, Y, Z. In diesem rechtshändigen System ist in dem Fall dieser kleine Würfel positioniert, in diesem Fall jetzt hier dieser Dreiecks-Fan oder Stripe. Es ist zusätzlich definiert eine Kamera, die da reinschaut. Sieht man hier angedeutet, es sind Lichtquellen da positioniert. Und all diese Sachen, sowohl die Kamera als auch die Objekte, wollen wir jetzt geometrisch transformieren. Und dieses Problem wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Wir beginnen mit einer Betrachtung im 2D. Ja, Sie werden gleich sehen, warum, dann sind die Matrizen kleiner und so weiter. Es gibt weniger Probleme als im 3D. Da werden wir einen Teil besprechen, bis zur Pause in etwa. Und dann werden wir sehen, okay, wir können das auch wunderbar auf drei Dimensionen übertragen. Also wir beginnen mit zwei Dimensionen, zweidimensionales Koordinatensystem. Und dann sehen wir, okay, wir können das ratzfatz auf drei Dimensionen übertragen. Und die ganze Computergrafik wäre ganz einfach, wenn es eine Operation nicht gäbe, nämlich die Rotation. Da kann ich heute nicht mehr bei Ihnen erzeugen als Problembewusstsein, aber das werden Sie dann schon mitnehmen. Dann gibt es noch ein paar interessante Anmerkungen zur Dekomposition und das ist heute unser Inhalt. So, soweit eigentlich ganz schön. Beginnen wir aber erstmal mit einigen Grundüberlegungen oder Grundaufgaben. Wir wollen diese Objekte, die alle über Punkte definiert sind, das ist eigentlich wichtig, sind über Punkte definiert, die wollen wir verändern. Und da können wir uns überlegen, soll das formverändernd sein? Ja, also, oder soll es das nicht sein? Es gibt also sogenannte Rigid Body Transformation, also Transformationen auf starren Körpern, die die Körper selbst nicht verändern. Also ein Würfel bleibt ein Würfel, okay, verändert nicht die Form. Und es gibt Transformationen, die verändern die Form. Und ganz allgemein können wir einfach sagen, Ein Verschieben eines Objektes hin und her verändert nicht die Form. Ein Rotieren eines Objektes verändert auch nicht die Form. Dagegen aber ein Skalieren, darüber kann man sich jetzt streiten, ob das echt formverändernd ist, also größer verändern, ist das, verändert das die Form. Aber ein Scheren verändert auf jeden Fall die Form. Zum Beispiel, was ist ein Scheren? Aus so einem Quadrat eine Raute zu machen, wäre eine Scherung. Okay, genau das wollen wir sehen. Und wir werden noch viel weitere Operationen finden. Und das Spannende ist, die ganze Mathematik dafür kennen Sie schon. Die ganze Mathematik, die wir dafür brauchen, ist schlicht und einfach die lineare Algebra. Unter anderem ein Grund, warum Ihnen das schon im ersten Semester nahegelegt wurde. Und ich habe einen ganzen Foliensatz, der liegt auch in der Lernplattform für Sie bereit, so ein Review der Kenntnisse, die Sie haben sollten aus der linearen Algebra heraus. Ne? Sollten Sie sich mal anschauen. Ich habe jetzt hier in der Vorlesung nur 3 Folien. Und dazu das Folgende. Wir betrachten in der linearen Algebra Vektoren. Ja? Okay, wie wir es geometrisch interpretieren, sagen wir gleich, aber ein Vektor besteht im Zweidimensionalen aus der Angabe von 2 Parametern. Meistens einer x-Koordinate und einer y-Koordinate. Okay, einfach 2 Werte, so ein Teil. Im Dreidimensionalen sind das 3 Werte, x, y, z. Im Vierdimensionalen, da arbeiten wir auch teilweise mit, sind das 4 Werte. So, soweit Vektoren, ganz einfach. Das zweite ist, was sind die Operationen darauf? Die Operationen beschreiben wir mit Matrizen. Für zweidimensionale Probleme, also wenn wir 2 Dimensionen, x und y haben, haben wir 2x2 Matrizen. Also hier wären es 2x2 Matrizen. Im Dreidimensionalen, wenn das dazukommt, sind es 3x3 Matrizen oder eben auch 4x4 Matrizen. Sowohl für die Vektoren als auch für die Matrizen gibt es dann Rechenregeln zur Addition von Matrizen, zur Multiplikation mit einem Skalar. Skalar ist einfach ein Wert aus den reellen Zahlen. Zur Multiplikation von Matrizen, also Matrix mal Matrix. Und dann gibt es so Sonderfunktionen wie Transponieren, Invertieren, Determinanten bilden, Eigenwerte berechnen, Eigenvektoren berechnen und so weiter. Im Grunde genommen müssten Sie das alles wirklich beherrschen. Ich werde es auch nicht ausführlich wiederholen. Also bitte schauen Sie sich diese Folie nochmal an. Es wird ganz, ganz viel Bekanntes für Sie da drin sein. Aber vielleicht das eine, wissen Sie dann doch nicht mehr genau. Ich gehe auf die eine oder andere Sache auch nochmal ein. Zum Beispiel, was sind orthogonale Matrizen und so. Aber nicht alles. Ich kann nicht gerade mal lineare Algebra wiederholen. Darum wirklich dieser Hinweis, schauen Sie sich diese Foliensatz, Notationen und Rechenregeln für Vektoren und Matrizen bitte noch einmal an. Gut. Rest sehen Sie jetzt. Aber jetzt kommt schon gleich eine interessante Beobachtung. So ein Vektor So wie jetzt festgestellt, ist ja nichts anderes als ein solches Wertepaar. Nehme ich dieses Wertepaar her, so kann ich das in einem Koordinatensystem, hatten wir letztes Mal besprochen, eintragen. Nämlich den Vx-Wert und den Vy-Wert. Als x-Wert und als y-Wert. Und habe dann einen Punkt eindeutig beschrieben. Aber dieser Punkt, dieser blaue Punkt, den wir da oben sehen, kann aber zwei Bedeutungen haben. Es kann einerseits dieser Punkt in der Ebene sein, kann aber auch sein, also nochmal, ein Vx, Vy kann ein Punkt in dieser Ebene sein, kann aber auch sein, das ist alternativ, eine Richtung. Also wirklich jetzt quasi den Vektor gezeichnet, ausgehend vom Nullpunkt. Kann also beides sein, ein Punkt oder eine Richtung. Okay? Meistens, wenn es eine Richtung hat, gehen wir sogar noch her und skalieren noch diesen Vektor. Darum, Sie wissen, jeder Vektor, von jedem Vektor kann ich einen Betrag bilden und dann kann ich durch den Betrag des Vektors teilen und dann habe ich einen Vektor der Länge 1. Das ist also wichtig. Alternativ zu Vx, Vy kann ich auch eingeben den Radius des Vektors. Das ist hier vielleicht das R, den Radius. Und ich kann auch noch den Winkel Alpha angeben. Auch das wäre vollkommen gleichwertig, um diesen Vektor zu bestimmen. Die geometrische Interpretation ist entweder ein Punkt oder Richtung und Länge des Vektors. Okay. Jetzt betrachten wir mal, und das ist vergleichsweise einfach, die linearen Abbildungen in der Ebene. Geometrisch beschrieben, beschreiben wir diese linearen Abbildungen in der Ebene. Hier ein Vektor Vx, Vy durch eine 2x2 Matrix. 2x2 Matrix multipliziert mit einem Vektor aus zwei Komponenten, Vx, Vy. Okay. Kann jeder von Ihnen die Vektormultiplikation ausführen? Sie können es. Kann es jeder? Also wer nicht, ja, er hat das schon da oben, er macht da so Gesten, die gar nicht so ganz falsch sind. A11 oder A01, A, ja, was habe ich, A00, A01, A10, A11. Wirklich, das ist sicher. So symbolisch legen wir das hier rüber, machen Vx, Vy. Und dann multiplizieren wir für den ersten Wert Vx mal A00 plus Vy mal A11. Also das mit dem multiplizieren, addieren, ist dann hier der erste Wert. Das heißt, wir multiplizieren, und das ist wichtig, einen zweidimensionalen Vektor mit einer Matrix, die links davon steht, von diesem Vektor, einfach durch diese Vektormultiplikation und kriegen als Ergebnis wieder einen zweidimensionalen Vektor. Das heißt, wir können auf diese Art und Weise Vektoren manipulieren. Und welche Manipulationen wir haben, schauen wir uns jetzt gerade an. Das geht aber relativ schnell. Das ist zunächst erstmal die Skalierung. Betrachten wir zum Beispiel ein solches Quadrat in der Ebene, multiplizieren wir mit einer Matrix, die hier einen Wert 2 habe, 0, 0 und hier den Wert 1 mit einer solchen Matrix, dann ist das eine Skalierung, weil das multipliziert mit 1, 1 ergibt was? 1, 1 ist der eine Vektor, der die obere rechte Ecke des Quadrates bezeichnen möge, da oben drüber gelegt, ergibt, wer weiß es? 2, 1, genau. So, und machen wir das für alle vier Eckpunkte, das ist also wirklich exemplarisch jetzt. Schon haben wir aus diesem Quadrat ein Rechteck gemacht. Hier im Beispiel ist der zweite Wert hier eben nicht 1, sondern 0,5. Und jetzt können wir genau diese Parameter der Matrix auch interpretieren. Und das sind genau diese Sx, Skalierungswert in x-Richtung, Skalierungswert in y-Richtung. Und die können wir dann auch schreiben. Okay, noch ein Sprachgebrauch, der ist aber gar nicht so wichtig. Man nennt das isotropisch, also gleichförmig skaliert in x- und in y-Richtung, wenn Sx gleich Sy. Und ansonsten ist es anisotropisch. Wunderschön auch ist, dass es immer sofort eine Rücktransformation gibt. Das heißt, ich kann so ein Quadrat in so ein Rechteck verwandeln und kann das Rechteck auch wieder einfach dadurch, dass ich da 1 durch Sx und 1 durch Sy einsetze, in das Quadrat zurückverwandeln. Das heißt, diese Matrix hat eine Inverse und diese Inverse ist auch bekannt. Das ist eigentlich wunderschön. Ne? Skalierung und Inverse funktionieren sehr gut. Noch eins. Es gibt eine interessante Eigenschaft, da haben Sie sich in der Schule mit rumgequält. Spiegelungen. Okay, Spiegelungen an den Achsen. Die können wir wunderbar dadurch beschreiben, dass wir einfach einen Skalierungsfaktor negativ machen. Ja, und zwar entweder den Sx oder den Sy. Und dann spiegeln wir an der x-Achse oder an der y-Achse mit genau derselben Operation. Die Spiegelung ist nichts anderes als eine Skalierung mit negativen Faktoren. Und auch das können wir dann rückgängig machen und auch das geht wunderbar. Ja, im Zweidimensionalen ist sogar die Rotation einfach. Fangen wir an mit einer ganz einfachen Rotation. Das ist die Rotation um den Ursprung. Und hier steht die Rotationsmatrix. Da stehen jetzt nicht einfach ganze Zahlen, sondern da stehen Cosinus- und Sinus-Ausdrücke. Und tatsächlich ist es so, dass, wenn ich hier ein Beispiel da für Phi Pi Sechstel eingebe, Pi Sechstel ist wie viel? In Grad? Zwei Pi sind 360 Grad, ein Pi ist 180 Grad. Pi Sechstel ist 180 durch 6, 30 Grad, ja? Genau, ist ungefähr gezeichnet, ist so eine Rotation um 30 Grad. Das heißt, dieses Quadrat würde sich so um 30 Grad nach oben drehen. Okay. Das ist genau hier gemacht. Und das wird beschrieben durch diese Matrix. Jetzt sagen Sie als mathematisch Vorgebildete, naja, das, wie ist er denn da drauf gekommen? Ja, die Frage ist berechtigt, ich zeige es Ihnen auch sofort. Und die steht hier, können Sie leicht nachverfolgen. Sie nehmen einen beliebigen Vektor a, den können Sie auch beschreiben durch die Länge und dieses Vektors, durch den Betrag und durch diesen Winkel und wollen diesen Winkel Alpha um Phi vergrößern. Das heißt ja nichts anderes als um Phi drehen. Gut, dann schreiben Sie eben oben hin, xa ist die x-Komponente des Vektors a, ya ist die y-Komponente des Vektors a, ist einmal mal Cosinus Alpha mal Sinus Alpha. Ich hoffe, dass ich Ihnen das nicht noch vorrechnen muss. Und dann addieren Sie einfach dazu den Winkel Phi. Das heißt ja, Sie wollen um den Winkel Phi nach links drehen. Heißt genau, Sie addieren zu dem Winkel Alpha den Winkel Phi. Das ist diese Beschreibung. Denken nach in Ihren trigonometrischen Formeln oder gehen in Ihr Formelbuch. Auch das ist erlaubt an dieser Stelle. Winkelsumme Alpha plus Phi kann man auflösen. Kriegt man die rechten Ausdrücke. Und diese rechten Ausdrücke schreibe ich jetzt einfach als xb und yb, also den transformierten a ist der xb und yb. Und diese Formel, das kann ich oben einfach so zusammenfassen, kann ich dann in Matrixform wunderbar schreiben und dann steht da Cosinus x zu Sinus x. Ja, dann gibt es jetzt immer Kommilitonen von Ihnen, die mich fragen, muss ich mir das alles merken? Dass bei einer Rotation Cosinus und Sinuswinkel auftreten, müssen Sie sich merken. Wenn Sie jetzt nicht mehr wissen, ob das Minus Sinus Phi da oben rechts oder unten links stand, ist das egal. Also da werde ich Sie nicht quälen. Das können Sie im Zweifelsfall nachschauen. Aber hier ist das einfach mal belegt, wie man auf diese Winkel kommt. Einfach durch Ausrechnen. Ja, das Schöne ist, auch für die Rotation gibt es dann eine Inverse. Und auch das können Sie wieder einfach ausrechnen. Da ist nämlich die Inverse ist minus Sinus Phi unten links und Sinus Phi oben. Cosinus bleibt auf der Hauptachse. Und dann ist noch etwas interessant für uns später, nämlich, dass diese Matrix orthogonal ist. Ohne jetzt im Moment im Detail darauf einzugehen, wir merken uns das einfach mal, diese Matrix ist orthogonal und orthogonal heißt genau das per Definition, was hier steht, nämlich die inverse Matrix ist identisch zur transponierten. Das heißt, warum ist das interessant? Wie berechnen Sie die Inverse einer Matrix? Was gilt für die Inverse einer Matrix? Und wie berechnen Sie es? Ja? Ist die Einheitsmatrix. Das ist die Definition, aber so berechnen Sie es ja nicht. Genau, das ist der Schluss. Sie müssen in diesem Fall dann ein zweidimensionales Gleichungssystem lösen. Und damit haben Sie die Inverse bestimmt. Genau das ist es. Das heißt, es ist nicht so ganz wenig aufwendig. Ist nicht unmöglich, aber ist ein bisschen aufwendig. Die Transponierte zu erstellen, ist aber sehr einfach. Was ist die Transponierte einer Matrix? Ja?
Also die Zeilen und Spalten.
Genau, einfach Zeilen und Spalten vertauscht. Die Transponierte von der Matrix ist 2, 0. 0,5, das ist die Transponierte. Okay, und das ist trivial. Das können Sie im Rechner auch, können Sie wunderbar einfach machen. Einfach die Indizes vertauschen. Ja. X-Index wird zum Y-Index und umgekehrt. Also wesentlich weniger aufwendig. Andere ist auch keine Katastrophe, aber denken Sie immer daran, es kann sein, dass Sie das für 100 Millionen Punkte machen müssen. Dann ist es auch noch keine Katastrophe, aber Aufwand. So. Deshalb kann man sich das mal merken. Und das ist eben so, alle diese Matrizen sind orthogonal. Das heißt, einfache Rotationsmatrizen kann ich sehr, sehr einfach invertieren. Die übrigens nicht. Ja? Also die Transponierte zu bestimmen, die Transponierte, was weiß ich, xt ist eben ungleich xt hoch minus 1. Das ist die Inverse. Okay. Ja, aber ansonsten vorwärts, rückwärts geht wunderbar. Kommen wir zum letzten Punkt im Zweidimensionalen. Das ist die Scherung. Und die Scherung, da gibt es jetzt viele Varianten. Hallo?
Hallo, ich dachte, der Raum wäre frei.
Du dachtest, der Raum wäre frei. Okay. Ist doch wunderschön zu sehen, dass nicht nur Professoren verstreut sind. Okay, zerstreut meinte ich natürlich. Gut. Scherung ist sehr einfach, es gibt aber viele Varianten. Müssen Sie sich merken, dass das oft so bezeichnet wird als hxy, wobei der erste Index, in diesem Fall das x, die Koordinate angibt, die verändert wird. Und y die Koordinate angibt, die die Scherung beeinflusst. Also wie weit verschoben wird. Ja? Okay, und dann gibt es eben da mehrere Varianten, genau die hier stehen, hxy und hyx. Und das sind die elementaren Scherungsmatrizen. Einfach dadurch gekennzeichnet, dass hier auf der Hauptdiagonalen immer 1, 1 steht und entweder der Wert hier oder der Wert da, also hier sy und hier sx steht. Man kann das dann auch zusammenfassen in dieser Form. Gut, und damit kann ich tatsächlich Formen verändern. Aus einem Quadrat wird dann eben ein Rhombus im allgemeinen Fall. Gut, auch dazu gibt es wieder schön eine Rücktransformation und die ist auch hier beschrieben. Eigentlich ist das doch alles ganz trivial, was ich Ihnen da erzählt habe. Das sind einfache Multiplikationen. Das wirklich Spannende und das wirklich Schöne ist, dass ich solche Transformationen auch konkatenieren kann. Was heißt das denn? Das heißt einfach hintereinander ausführen. Zum Beispiel dieses kleine Quadrat zunächst erstmal skalieren, wie wir es gesehen haben, und dann rotieren, wie wir es gesehen haben. Da haben wir jeweils die Matrizen zu kennengelernt. Okay. Und wenn wir das eben machen, dann kriegen wir folgendes Ergebnis. Diese Gesamttransformation, das heißt, erst skalieren und dann rotieren, kann ich genau dadurch beschreiben, dass ich zwei Matrizen, nämlich diese Elementarmatrizen, die wir kennen, Skalierung und dann rotieren, dass ich die miteinander multipliziere, wie da oben ausgeführt. Ja? Also wirklich diese, und zwar so, dass die erste Transformation rechts steht, und die dann folgt, weiter links. Und dann die dann folgen könnte, nochmal weiter links. Das ist unsere Konvention. Das ist eine Konvention. Das ist nicht zwingend. Da könnten Sie auch was anderes festlegen. Aber merken Sie sich gar nichts anderes fest vorgelegt. Also, ich habe einen beliebigen Vektor. Zum Beispiel den Vektor 1, 0. Den möchte ich skalieren, dann mache ich auf der linken Seite da eine Matrix dran. Eine 2x2 Matrix. Den möchte ich nochmal transformieren, dann mache ich da wieder eine Matrix davor. Wieder eine 2x2 Matrix. Okay? Und dann kann ich eben auch hergehen und diese beiden Matrizen miteinander multiplizieren, kriege eine weitere Matrix aus. Man sieht, die wird jetzt schon komplizierter, also 1,732 und so weiter, dass das oben rechts steht. Die ist nicht mehr so einfach zu interpretieren. Und siehe da, diese Matrix beschreibt genau diese Elementartransformationen, zusammen, nacheinander ausgeführt. Und jetzt gibt es etwas, das müssen Sie sich schon merken, nämlich es kommt auf die Reihenfolge an, sowohl geometrisch als auch mathematisch. Bei einer Multiplikation sind wir normalerweise bei reellen Zahlen, im Körper der reellen Zahlen, gewöhnt, dass die kommutativ ist. Also a mal b ist gleich b mal a. Und das gilt hier nicht. Das können Sie sich ganz, darf auch nicht gelten, weil hier unten dargestellt die Transformation erst skalieren, dann rotieren. Drehen Sie es um, machen Sie erst die Rotation und skalieren dann, kriegen Sie hier auf der rechten Seite ein anderes Ergebnis, einfach geometrisch betrachtet. Und das muss sich natürlich auch in der Mathematik ausdrücken und tut es auch. Anders als bei reellen Zahlen ist dieses nicht kommutativ, hier nochmal die Ergebnisse, das heißt im Allgemeinen ist die Matrixmultiplikation groß M mal N ungleich N mal M. Natürlich haben Sie das alles schon gehört, das ist klar, aber das ist wichtig, dass Sie das jetzt im Kopf eben auch haben. Im Allgemeinen ist die Matrixmultiplikation nicht kommutativ. Das heißt, Sie können die Reihenfolge nicht austauschen. Okay. Aber, wie immer im Leben, gibt es auch da ein paar Ausnahmen, oder? Sonderfälle. Nennen wir es besser Sonderfälle. Das ist nämlich bei reinen Rotationen und reinen Skalierungen und Translationen ist die Reihenfolge vertauschbar. Also, wenn Sie eine reine Skalierung haben, Sie machen ein Objekt groß und dann noch größer, dann ist es egal, ob Sie erst mit dem Faktor 2 skalieren und dann mit dem Faktor 3 oder ob Sie erst mit dem Faktor 3 und dann dem Faktor 2 skalieren. Okay? Sonderfall bei Skalierungen, Skalierungsmatrizen ist, Sie waren es nicht? Ja, behaupten Sie. Der ist da oben ausgegangen. Bei Skalierungsmatrizen, Skalierungsoperationen ist der, was habe ich denn hier in der Tasche? Achso, das ist das Funkmikro. Gilt M mal N gleich N mal M. Okay. Gilt das nicht mehr, aber bei reinen Skalierungsmatrizen, also wenn Sie Skalierungsmatrizen multiplizieren, nee, ich glaube, der Projektor brennt ja, leuchtet ja nicht. Wir müssen oben nochmal einschalten. Der blinkt? Okay. Ja, auf den grünen haben Sie schon gedrückt. Der geht nicht wieder an, der Projektor ist gerade, wahrscheinlich ist die Lampe gerade kaputt gegangen. Gehen Sie da mal runter, ich mache diese Folie noch fertig und dann machen wir eine kleine Pause und tauschen den Projektor aus. Ja. Okay, also, im Allgemeinen, ich multipliziere eine große Matrix M mal N und die ist ungleich N mal M. Okay, aber ist M und N eine Skalierungsmatrix, eine reine Skalierungsmatrix, wo nur skaliert wird, dann ist es gleich. Also ob ich erst den größeren Schritt mache und dann den kleineren oder erst den kleineren und dann den größeren, ist auch gleich. Dasselbe gilt für eine reine Verschiebematrix. Das heißt, wenn ich ein Objekt verschiebe, das haben wir jetzt noch nicht besprochen in Matrixform, aber ist es auch identisch. Also ob ich erst ein Objekt dahin schiebe und dann dahin oder erst dahin und dann dahin, ist egal. Und dasselbe gilt auch für eine Rotation. Also ob ich ein Objekt für eine reine Rotation erst um 30 Grad und dann um 60 Grad oder erst um 60 Grad und dann um 30 Grad rotiere, das Ergebnis ist jedes Mal eine 90 Grad Verdrehung. Also das ist egal. In Sonderfällen gilt also, dass es schon geht. Was gilt allgemein? Allgemein gilt, all diese Betrachtungen gelten nicht für Scherungen. Scherungen, dann ist sofort, gilt der allgemeine Fall. Also M mal N ist gleich N mal M, ungleich N mal M. Und es gibt noch eine schöne Form, nämlich allgemein gilt aber M mal N, das sind also zwei Matrizen, ist gleich N transponiert mal M transponiert. Das gilt ganz allgemein. Also es ist nicht so, dass das beliebig schwer ist, das auszurechnen. Sie müssen nur aufpassen, wann es im Allgemeinen halt, nee, transponiert gilt sogar gar nicht. M hoch minus 1, also invers, muss hier hinstehen. M hoch minus 1 mal hoch minus 1. Gucke ich lieber nochmal nach. Ja, genau, so heißt es. Und zwar das hoch minus 1 ist gleich dem. Denn das sind die Schwierigkeiten, wenn man gar nicht mehr, auch wenn man daran gewöhnt ist, dass man die Folien hat. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Pause. Wir reparieren das mit dem Projektor.